VoiceRepublic.com, home to the spoken word.
Ja, guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Präsentation des Multiscript Verlags. Das ist ein Spezialistenverlag im Hörbuchsegment. Und wir wollen Ihnen das, was da speziell ist, kurz vorstellen. Multiscript gibt es seit 10 Jahren und hat sich ein wenig spezialisiert auf klassisches deutsches Theater, das in einem speziellen Hörbuchformat präsentiert wird. Das wollen wir nachher auch ausführen. Und außerdem gibt es eine zweite Produktlinie, wenn man so sagen will. Das sind Hörbiografien, auch wiederum von klassischen deutschen Autoren, wie zum Beispiel Goethe, Schiller, Kleist. Hier sehen Sie Produktionen des Verlags, also zum Beispiel Dantons Tod, Antigone von Sophokles, Goethes Faust, Emilia Galotti von Lessing. Und das sind alles Produktionen, die nicht zuletzt in Zusammenarbeit mit Theatern entstanden sind, sodass auch Regisseure gefragt werden, wie sie den Stoff verstanden haben, wie sie ihn interpretieren und umsetzen. Die neuesten Produktionen sind diese zwei, einerseits Hörbiografie von Lessing, über Lessing, nicht zuletzt in Briefauszügen, szenisch inszenierten Briefauszügen mit seiner, seiner späten Liebe Eva König und wiederum Jenny und Karl Marx, auch wiederum in nicht zuletzt Briefauszügen. Die Lessing-Produktion ist dieses Jahr nominiert worden für den Deutschen Hörfunkpreis, Hörbuchpreis in der Gruppe Sachhörbücher und ist in die Endauswahl der letzten drei Produktionen gekommen. Da wird das nochmal gezeigt. Und nun übergebe ich an Beate Herfurth-Uber. Ich habe vergessen zu sagen, mein Name ist Thomas Uber. Jetzt übergebe ich an die Verlegerin, Herausgeberin und Autorin Beate Herfurth-Uber.
Ja, geht es jetzt hier an, dass man mich auch hört? Ach, dann machen wir einfach einen Mikrotausch. Dann sollte das gehen. Ach ja, sehr gut. Ja, also was ich jetzt vorstellen möchte, ist sowas wie ein Großprojekt, zumindest für so einen kleinen Verlag wie Multiscript. Wir haben uns da an ein multimediales Projekt gewagt. Und zwar ist das eine Kombination aus Film und Hörbuch. Wir sehen hier den Kameramann Lars Krawinkel. Wir haben an der letzten Lebensstation Lessings gedreht, nämlich in Wolfenbüttel im Lessinghaus und in der Herzog-August-Bibliothek, wo Lessing als Bibliothekar 10 Jahre verbracht hat. Das war zugleich auch übrigens die traurigste und schwierigste Station in seinem Leben. Ja, das Besondere an dieser Produktion ist eben diese Kombination aus Film und Hörbuch. Es gibt auch eine Musik dazu, die extra komponiert wurde, um die verschiedenen Stimmungslagen Lessings vorzustellen. Ich habe dazu unter anderem bei den Recherchen Helmut Berthold interviewt von der Lessing-Akademie und Niklaus Helbling, Regisseur, der am Thalia-Theater in Hamburg vor einigen Jahren die Männer von Barnhelm inszeniert hat. Dieter Hildebrandt, den viele sicher kennen als eigentlich den Lessing-Biograf, hat das Vorwort gesprochen und ich klicke einfach mal und für einen kleinen Auszug aus dem Vorwort.
Lessings Weg in die deutsche Literatur war ein permanenter Einzelgang, eine produktive Streitbarkeit und die geniale Witterung für das, was seiner Zeit Not tat. Kritik verstand sich für ihn als Ehrensache eines Charakters, der sich nicht verbiegen, eines Mannes, der sich nicht verbeugen mag. Auf sich allein gestellt, so war es ihm am liebsten. Er hat es biografisch büßen müssen. Es gibt kaum einen Schriftsteller, den das Leben mehr herumgescheucht, öfter fallen gelassen und übler matt gesetzt hat, als diesen Pastorensohn aus Sachsen. Nie hatte er ein höfisches und hofierendes Weimar wie Goethe und Schiller, nie einen gnädigen dänischen König wie Klopstock, nie sein eigenes Refugium wie der späte Voltaire. Ihn führte ein Dasein voller Sprünge, Knicke und auch selbstverschuldeter Brüche.
Den ganz großen Einschnitt in Lessings Leben brachte das Jahr 1770. Da ging er als Bibliothekar nach Wolfenbüttel. Damals war er schon ein bedeutender Autor, aber er war hochverschuldet. Er beschloss, eine feste Arbeit anzunehmen. Und unser Film, den wir in Wolfenbüttel gedreht haben, beginnt an dieser Station seines Lebens.
Gotthold Ephraim Lessing, Dichter, Kritiker, Spieler. Facetten eines ruhelosen Lebens. Am 4. Mai 1770, es war ein Freitag, traf Gotthold Ephraim Lessing in Wolfenbüttel ein. Er war das Reisen gewohnt. Selten hielt es den gefeierten Autor und Literaturkritiker längere Zeit an einem Ort, und wenn doch, dann nur, weil sein reger Geist etwas Neues entdeckt hatte, das ihn fesselte. Als Lessing in Wolfenbüttel eintraf, wird ihn die Bibliotheksrotunde beeindruckt haben, die Anfang des 18. Jahrhunderts von Hermann Korb errichtet worden war, ein architektonisches Meisterwerk. Aus aller Welt kamen Besucher. Dies Gebäude überrascht durch seine kühne Bauart, notierte ein begeisterter Gast. Es ist eine Rotunde, welche den Tag durch die Kuppel erhält und sich daher einer ebenso günstigen Erleuchtung rühmen kann wie das Pantheon in Rom. In dieser Rotunde sollte Lessing in den kommenden Jahren viele Stunden verbringen, Tag ein, Tag aus. Er war dem Ruf des Braunschweiger Erbprinzen Karl Wilhelm Ferdinand gefolgt und trat nun seine neue Stelle an als Bibliothekar der fürstlichen Bibliothek. An jenem Maitag 1770 wurde er Herr über mehr als 120.000 Schriften. Lessing war in seinem Element. Zwei Monate nach seiner Ankunft schrieb er seinem Vater euphorisch:
Die Stelle selbst ist so, als ob sie von jeher für mich gemacht wäre. Sie ist auch einträglich genug, dass ich gemächlich davon leben kann. 600 Taler Gehalt, nebst freier Wohnung und Holz auf dem fürstlichen Schlosse. Das Allerbeste aber dabei ist die Bibliothek, die Ihnen schon dem Ruhm nach bekannt sein muss, die ich aber noch weit vortrefflicher gefunden habe, als ich sie mir jemals eingebildet hätte.
Die anfängliche Euphorie, mit der Lessing in Wolfenbüttel eingetroffen war, schlug ganz schnell um. Lessing, der Stadtmensch, wurde in der Provinz schwermütig.
Lessing als Bibliothekar in Wolfenbüttel. Man darf vermuten, dass der Hof stolz war, den berühmten Gelehrten für das Amt gewonnen zu haben. Es war sicher eine Geste besonderer Wertschätzung, dass der Herzog seinem neuen Bibliothekar eine Zimmerflucht des leerstehenden Schlosses zum Wohnen reservierte. Lessing residierte in elegantem Ambiente. Dr. Helmut Berthold, Lessing-Kenner und Geschäftsführer der Wolfenbütteler Lessing-Akademie, über das einsame Leben des Dichters im Schloss.
Das Schloss war die erste Station. Das beherbergt über 300 Räume. Und es stand zu der Zeit, als Lessing als Bibliothekar hierher kam, 1770 leer. Und man hat ihm dort etwa 5 relativ große Räume eingerichtet, die vorher im fürstlichen Bestand waren. Man hat sie neu möbliert. Und es war also durchaus üppig. Das war kein schlechtes Wohnen. Aber Lessing, der sozusagen immer so etwas wie, wir würden heute sagen, Studentenbuden gewohnt war, fühlte sich in dieser durchaus prunkvollen, wohnlichen Umgebung nicht besonders wohl. Das hat fast was Groteskes. Wenn Sie sich vorstellen, Sie wohnen alleine in 5 Zimmern eines riesigen Schlosses mit über 300 Räumen und neben Ihnen gibt es vielleicht noch eine Magd, die das Essen aufbereitet und einen Knecht, der das Holz stapelt. Ja? Solche Sachen. Und wenn man sich vorstellt, wie eine solche wohnliche Situation im 18. Jahrhundert in einer so kleinen Stadt wie Wolfenbüttel ausgesehen hat, das heißt, hier gab es keine Straßenbeleuchtung oder so etwas und die Winter, die waren richtig lang und dunkel und kalt, dann ist es kein Wunder, dass jemand wie Lessing nach einiger Zeit in diesem Schloss das bekam, was man heute vielleicht Depression nennt. Lessing litt durchaus nach relativ kurzer Zeit an Schwermut, an Einsamkeit, an Isolation.
Noch immer die alte Leier. Ich bin missvergnügt, ärgerlich, hypochondrisch und in so einem Grade, dass mir noch nie das Leben so zuwider gewesen. Soll ich fortfahren, Ihnen das so recht zu beschreiben? Ich bin seit 4 Monaten so gut wie gar nicht aus Wolfenbüttel und aus meinem verwünschten Schlosse gekommen.
Ja, eine finanzielle Notlage hatte Lessing nach Wolfenbüttel verschlagen. Also er musste ja dann diese Stelle als Bibliothekar annehmen. Zuvor war er in Hamburg gewesen. Dort hatte er sich als Verleger versucht, ist aber fürchterlich damit reingefallen. Und von den Schulden, die damals entstanden, hat er sich sein Lebtag nicht erholt. Es gab noch einen anderen Grund für die finanzielle Notlage Lessings, nämlich seine Spielleidenschaft.
Man muss dazu eine biografische Seite erwähnen, die manche nicht kennen, die aber für Lessing ausgesprochen charakteristisch war. Lessing hat nämlich gespielt. Lessing hat verschiedene Spiele betrieben, Lotterie. In Breslau hatte das Spiel Pharao gespielt, da konnte man sehr rasch viel Geld verlieren oder auch viel Geld verdienen, gewinnen. Aber am Ende ist es so wie beim Lotto, der Einzelne muss verlieren, sonst hält sich das System nicht. Und Lessing hat ganz sicher mit hohem Einsatz und hohem Risiko und mit dem Wahn des Spielers gespielt, irgendwann würden alle einmal getätigten Investitionen in das Spiel sich dann auch wieder auszahlen. Stimmte aber nicht. Am Ende seines Lebens hat er behauptet, er wäre gewissermaßen mit plus minus null herausgegangen, wovon ich aber kein Wort glaube. Als Spieler verliert man.
Ja, kurz bevor Lessing nach Wolfenbüttel kam, hatte in Hamburg die Frau seines Lebens kennengelernt, Eva König. Sie war die Frau eines Freundes von ihm, von Engelbert König. Das war ein erfolgreicher Seidenfabrikant, der allerdings auf einer Geschäftsreise nach Italien ums Leben kam. Lessing kümmerte sich dann um die Witwe und deren 4 Kinder. Und irgendwann wurde daraus Liebe und Lessing und Eva König verlobten sich. Die beiden waren viele Jahre voneinander getrennt. Eva König hat in Wien die Seidenfabriken ihres Mannes abwickeln wollen und Lessing war ja in Wolfenbüttel. Die beiden hatten also nur brieflich Kontakt. Ja, Eva König und Lessing verband noch etwas anderes, nämlich auch die Faszination fürs Glücksspiel.
Wenige Monate nach Engelbert Königs Tod machte sich Lessing auf den Weg nach Wolfenbüttel, um seine neue Stelle als Bibliothekar anzutreten. Seine Abreise aus Hamburg war zugleich der Beginn einer langen Korrespondenz mit Eva König. In 6 Jahren schrieben sie sich 193 Briefe.
In ihrer Korrespondenz haben sie zum Beispiel immer sich gemeinsame Zahlen für die Lotterie überlegt. Die haben an unterschiedlichen Orten gespielt. Lessing hier in Braunschweig heißt das, oder mal in Hamburg, wenn er dort war, und Eva in der Regel in Wien. So. Und dann haben sie sich gegenseitig immer gefragt, wann ist Ziehung? Ja. Und dafür gemeinsame Zahlen zu verabreden.
Es gibt ja auch in Wien eine solche Lotterie. Haben Sie da noch nicht eingesetzt? Wollen wir wohl auf folgende 5 Nummern zusammen einsetzen? 9, 13, 21, 57, 88, aber nicht höher als einen Louis d'Or, welchen Sie nach Ihrem Belieben verteilen mögen.
Wollen wir in Hamburg auf folgende 5 Nummern einsetzen? 19, 36, 45, 47, 69. Aber auch nicht höher als einen Louis d'Or, so tun Sie es in der nähesten Ziehung.
Ich bin vorige Woche auf die unangenehmste Weise abgehalten worden, Ihnen von dem Ausfalle unseres Lotteriegeschäfts zu Hamburg Nachricht zu geben. Schließen Sie aus dieser Verzögerung aber nur ja nicht, dass es schlecht müsse abgelaufen sein. Nichts weniger als schlecht. Wir haben sehr viel gewonnen, denn wir haben nichts verloren. Ich hatte das Billett so eingerichtet, dass wir auf einen simplen Auszug schadlos wären. Und den haben wir auf Nummer 19 bekommen. Gerade auf der Nummer, auf der ich mir am wenigsten etwas versprochen hätte, weil sie in den vorhergehenden 7 Ziehungen bereits 3-mal herausgekommen war.
Wann wir wieder unser Geld kriegen, denn mehr erwarte ich nicht, so lassen Sie Jahr Nummer 19 dabei. Zu dieser habe ich ein vorzügliches Zutrauen.
Ich komme auf unser gemeinschaftliches Projekt glücklich, wollte ich sagen, reich zu werden. Wahrlich, Sie sind, sehe ich, eine Frau, mit der man schlechterdings nichts verlieren kann. Wir sind wiederum in der 9. Ziehung mit einer Nummer herausgekommen, wie Sie aus beigehendem Ziehungsscheine sehen werden, nämlich mit Nummer 69.
Jetzt wollen wir noch eine weitere Neuerscheinung von Multiscript vorstellen. Und zwar geht es da um den Briefwechsel von auch ein Liebespaar, nämlich Jenny und Karl Marx. Es ist kein Zufall, dass wir die Produktion jetzt auf den Markt bringen, denn dieses Jahr ist Karl Marx Jahr. Am 5. Mai wäre er 200 Jahre alt geworden. Das Audioprojekt haben wir zusammen mit der Universität Trier realisiert, mit Professor Annette Deken von den Medienwissenschaften dort. Die Sprecher sind Anne Moll und als Jenny und Douglas Welbart als Karl Marx. Auch in dieser Produktion spielt Musik eine große Rolle. Zum Einstimmen auf das Ganze, zum Einstimmen auf das ganz große Gefühl.
Jenny und Karl Marx. Eine Liebe in Briefen. Süße Namen der zärtlichsten Liebe.
Du lieber guter Herzens-Karl.
Mein süßes Herzens-Jennychen.
Du teurer Liebling des Herzens, könntest du jetzt bei mir sein, dürfte ich an deinem Herzen ruhen. Doch ach, du weilst so fern, vergebens rufe ich sie dir zu, all die süßen Namen der zärtlichsten Liebe.
Süßes, teures, einziges Herz.
Du gutes, liebes, süßes Schwarzwildchen.
Liebe gute Herzens-Jenny.
Du teurer Liebling des Herzens.
Trier, 1836. Der Student Karl Marx, gerade 18 Jahre alt, verliebt sich unsterblich in die 4 Jahre ältere Jenny. Und vice versa. 3 dicke Gedichtbände, Buch der Liebe Teil 1 und 2 und Buch der Lieder, widmet der frisch Verliebte
meiner teuren, ewig geliebten Jenny von Westfalen.
Karl und Jenny kennen einander schon aus Kindertagen. Ihre Familien sind befreundet. Jenny stammt aus einer Adelsfamilie. Sie ist die Tochter des preußischen Regierungsrates Ludwig von Westfalen, der mit seinen liberalen und humanistischen Ideen nicht zum starren preußischen Staatsapparat zu passen scheint. Ähnlich wie Karls Vater, Heinrich Marx. Der Sohn eines Rabbiners hat seinen jüdischen Glauben aufgegeben, um weiterhin seinem Beruf nachgehen zu dürfen. Heinrich Marx ist einer der bekanntesten Rechtsanwälte von Trier. Auch sein Sohn Karl studiert Jura, zunächst in Bonn, später in Berlin. Als er in den Semesterferien 1836 nach Hause kommt, wird aus der Jugendfreundschaft mit Jenny Liebe. Jenny ist eine attraktive junge Frau, von eleganter Gestalt, mit braunen Haaren, heller Haut und braun-grünen Augen. Sie ist gebildet und eloquent. Die Männer liegen ihr zu Füßen. Karl Marx ist ein exzellenter Rhetoriker, versteht es, Menschen mitzureißen und übernimmt gern die Führungsrolle, Man nennt ihn Moor wegen seiner schwarzen Haare und dem dunklen Teint. Jenny und Karl verloben sich. Jenny von Westphalen aus Trier an Karl Marx in Bonn, 10. August 1841.
Schwarzwildchen, wie freue ich mich, dass du froh bist und dass mein Brief dich erheitert und dass du dich nach mir sehnst und dass du in tapezierten Zimmern wohnst und dass du in Köln Champagner getrunken hast und dass es da Hegelclubs gibt und dass du geträumt hast und dass du, kurz, dass du mein Liebchen, mein Schwarzwildchen bist. Aber bei all dem vermisse ich doch eins. Du hättest mich wohl ein bisschen loben können wegen meines Griechischen und meiner Gelehrsamkeit einen kleinen, belobenden Artikel widmen können. So seid ihr aber mal, ihr Herrn Hegelinge, nichts erkennt ihr an. Und wenn es das Allervortrefflichste wäre, wenn's nicht gerade in eurem Sinne ist. Und so muss ich mich denn auch bescheiden und auf meinen eigenen Lorbeeren ruhen. Ja, Herzchen, ruhen muss ich leider Gottes noch immer, und zwar auf Federn und Kissen. Und selbst diese kleine Epistel wird von meinem Bettchen aus in die Welt gesendet. Am Sonntag wagte ich mal einen kühnen Ausflug in die vorderen Räume. Das ist mir aber schlecht bekommen. Und nun muss ich dafür wieder büßen.
Ja, Jenny und Karl kannten sich ja aus Trier. Es war eben eine Kinderfreundschaft, aus der später Liebe wurde. Hier sehen wir das Geburtshaus von Karl Marx in der heutigen Brückenstraße. Die Familie von Jenny wohnte da nicht weit, also gleich um die Ecke sozusagen. Jenny und Karl haben eigentlich ihr ganzes Leben miteinander verbracht. Und nach 20 Ehejahren schrieb Marx seiner Frau noch ganz zauberhafte Liebesbriefe.
Ein Leben lang war und blieb die Beziehung von Karl und Jenny inniglich. Eleanor, Marx jüngste Tochter, 1855 in London geboren, schrieb über ihre Eltern: Beide passten vollkommen zusammen und ergänzten sich. Von außerordentlicher Schönheit, welche die Bewunderung Heines und anderer erregte, voll glänzender Begabung und Witz ragte Jenny aus Tausenden hervor. Sein Leben lang empfand Marx für sein Weib nicht nur Liebe, sondern Verliebtheit. Ein Dokument dieser lebenslangen innigen Verbundenheit ist ein Brief, den Karl Marx im Dezember 1863 an Jenny schrieb. Er war nach Trier gereist, um das Erbe seiner Mutter anzutreten. Marx war damals 45 Jahre alt und bereits seit 20 Jahren verheiratet. Karl Marx aus Trier an Jenny in London, 15. Dezember 1863.
Liebe gute Herzens-Jenny, wenn ich dir so spät erst schreibe, geschah sicher nicht aus Vergesslichkeit. Umgekehrt. Ich bin täglich zum alten westfälischen Hause gewallfahrt, das mich mehr interessiert hat als alle römischen Altertümer, weil es mich an die glücklichste Jugendzeit erinnert und meinen besten Schatz barg. Außerdem fragt man mich täglich links und rechts nach dem einstmals schönsten Mädchen von Trier und der Ballkönigin. Es ist verdammt angenehm für einen Mann, wenn seine Frau in der Fantasie einer ganzen Stadt so als verwunschene Prinzessin fortlebt.
Ja, die Ehe mit Karl Marx forderte von seiner Frau Jenny eine Menge Kraft. Die Familie durchlitt sehr schwere finanzielle Notlagen und im Londoner Exil war es besonders schlimm und Jenny fürchtete, mit den Kindern obdach- und brotlos zu werden.
Die politischen Umstände und finanziellen Engpässe hatten häufige Umzüge zur Folge. Zu den Stationen der Familie zählten Brüssel, Köln und Paris. Wie viele Emigranten suchte die Familie schließlich Zuflucht in London. Jenny aus London an Karl Marx in Manchester, 19. Juni 1852.
Mein lieber Karl, ich hatte mir fest vorgenommen, dich nicht beständig mit den Geldgeschichten zu quälen. Und nun bin ich doch schon wieder da. Aber wahrlich, Karl, ich weiß keinen Rat mehr. Die Vermieterin kann und will nicht länger warten. Sie hat mich eben wirklich in Angst versetzt. Sie hat auch schon alles versetzt. Und außerdem Bäcker, Governess, Teagrocer, Grocer und der Schreckensmann Metzger. Ich bin in einer Lage, Karl. Ich weiß nicht mehr. Bei all den Leuten stehe ich rein als Lügnerin da. Ich muss Rat schaffen. Kaum hatte ich meinen Brief an dich weggeschickt, so kam Banja und sagte mir, er könne mit dem besten Willen mir jetzt nichts geben.
Kein Wunder, dass Jenny kein Geld bekommen hat von dem erwähnten Janosch Banja. Der ungarische Immigrant, der Marx angeboten hatte, seine Manuskripte in Deutschland drucken zu lassen, war nämlich ein Spitzel der preußischen Polizei. Marx fand dies kurze Zeit später heraus und machte die Bespitzelung öffentlich in der Zeitung Belletristisches Journal und New Yorker Kriminalzeitung.
Ja, Geldsorgen waren die ständigen Begleiter im Hause Marx. Die Stimmung war natürlich nicht immer rosig, aber Karl holte seiner Jenny in den Briefen oftmals die Sterne vom Himmel. Hier nochmal ein kleiner Ausschnitt aus einem Brief von ihm.
Karl Marx aus Manchester an Jenny in Trier, 21. Juni 1856.
Mein Herzensliebchen, ich schreibe dir wieder, weil ich allein bin und weil es mich geniert, immer im Kopf Dialoge mit dir zu halten, ohne dass du etwas davon weißt oder hörst oder mir antworten kannst. Schlecht wie dein Porträt ist, leistet es mir die besten Dienste, und ich begreife jetzt, wie selbst die schwarzen Madonnen, die schimpfiertesten Porträts der Mutter Gottes, unverwüstliche Verehrer finden konnten und selbst mehr Verehrer als die guten Porträts. Jedenfalls ist keins dieser schwarzen Madonnenbilder je mehr geküsst und angeäugelt und adoriert worden als dein Fotograf, das zwar nicht schwarz ist, aber sauer und durchaus dein liebes, süßes, küssliches, deutsche Gesicht nicht widerspiegelt. Aber ich verbessere die Sonnenstrahlen, die falsch gemalt haben, und finde, dass meine Augen, so sehr verdorben vom Lampenlicht und Tobacco, doch malen können, nicht nur im Traum, sondern auch wachend. Ich habe dich leibhaftig vor mir, und ich trage dich auf den Händen, und ich küsse dich von Kopf bis Fuß, und ich falle vor dir auf die Knie, und ich stöhne. Madame, ich liebe sie.
Ja, das waren unsere beiden Neuerscheinungen, Lessing und Jenny und Karl Marx.
VoiceRepublic.com, home to the spoken word.